Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery Plus.
So, Leute, jetzt bringt mal bitte eure Mundwinkel in eine horizontale Position und stellt das Grinsen ein, denn jetzt wird's ernst. Wir reden über Recht, wir reden über Gesetze, wir reden über Beleidigungen im Internet. Wo gibt's denn sowas? Okay, ich habe schon diverse Dinge über meine Mutter erfahren in League of Legends, das muss ich euch allen nicht erzählen. Und wir alle sind natürlich auch oft Zeugen von, sagen wir, Internetpersönlichkeiten, die sich das ein oder andere Mal vielleicht ein bisschen bekriegen und beefen im Internet. Und wir sitzen daneben und denken uns, dürfen die das eigentlich? Ist das Internet eine Art rechtsfreier Raum, wo man einfach machen kann, was man möchte? Da können wir gleich direkt beantworten, nein, das ist es nicht. Aber wie viel Nein es nicht ist, das ist eine komplexe Frage. Und wie immer, wenn wir komplexe rechtliche Fragen haben, brauchen wir juristische Unterstützung. Ich begrüße deshalb herzlich Frau Dr. Jessica Flint von der Kanzlei Jun. Herzlich willkommen.
Hi, danke. Schön, da zu sein.
Ebenfalls so dabei ist Falk Reuter, ebenfalls Rechtsanwalt von der Kanzlei Jun. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Und mit dabei ist die Frau, die die Staatsanwaltschaft München auf Kurzwahl hat. Unsere Community Managerin ist mit dabei. Hallo, Mary.
Hallo.
Und Mary hat auch gleich die wichtigste Frage an euch beide, die sie jetzt direkt stellen muss.
Habt ihr schon mal Phoenix Wright gespielt?
Ich muss leider Nein sagen.
Ah.
Damit.
Glaube ich auch nicht.
Okay, Objection. Dann ist das die Hausaufgabe, bis wir uns zum nächsten Mal zusammensetzen. Phoenix Wright, das berühmte Anwaltsspiel. Und wie es immer so ist, wenn wir über rechtliche Themen reden, weil wir, glaube ich, nicht nur Juristen im Publikum sitzen, also nicht nur, vielleicht viele, aber nicht nur im Publikum sitzen haben, wollen wir vielleicht damit anfangen, überhaupt erstmal darüber zu sprechen, was strafbar bedeutet. Weil es gibt ja Strafrecht und es gibt Zivilrecht. Und was genau ist da der Unterschied, Jessica?
Also beim Strafrecht geht es hauptsächlich darum, dass sich der Staat gegen den Bürger wendet, weil der Bürger irgendwie einen Fehler gemacht hat, irgendeine Strafrechtsnorm verletzt hat und der wird dann vom Staat bestraft. Das ist der Sinn vom Strafrecht.
Mhm.
Das heißt immer Staat gegen Bürger.
Okay. Und Zivilrecht?
Im Unterschied dazu geht es im Zivilrecht darum, dass wir Bürger gegen Bürger stehen haben. Also das sind solche Sachen wie mein Mietvertrag, wo ich als Mieterin mit dem Vermieter in so einem Vertragsverhältnis stehe oder alle Verträge, die wir so im Alltag haben, das ist Teil des Zivilrechts und da kann man vor Gericht gehen oder man kann es auch bleiben lassen.
Mhm. Jetzt hatten wir das schon mal natürlich durchgesprochen, so ein bisschen unsere Themen, bevor wir uns hier getroffen haben, um das hier live zu machen. Und ihr habt gemeint, die wichtige Frage in dem Fall ist, wer bezahlt? Wer zahlt da wem was an Strafen, an Anwaltskosten? Vielleicht, wie unterscheidet sich das, Falk?
Ja, das ist, glaube ich, relativ wichtig, nochmal zu sagen, weil ich glaube, das ist für jemanden oder für euch ja auch hoffentlich, die nie in so einem Fall jemals involviert waren, weder strafrechtlich noch zivilrechtlich, jemals relevant gewesen. Wichtig ist vielleicht festzuhalten, im Strafrecht geht es darum, im Ergebnis zu sühnen dafür, dass man etwas Falsches getan hat, also gegen ein Strafgesetz zu verstoßen hat zum Beispiel, und dafür zahle ich eine Geldstrafe oder verbüße eine Freiheitsstrafe. Die Geldstrafe geht nicht an die geschädigte Person, sondern im Ergebnis geht die quasi an den Staat. Da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, denen will ich jetzt euch gar nicht langweilen, aber grundsätzlich kann man halt sagen, nicht der Geschädigte bekommt das Geld. Im Zivilrecht sieht das Ganze anders aus. Wenn ich Schadensersatzansprüche habe, weil eine Person irgendwas getan hat, was nicht in Ordnung ist und mich in meinen Rechten verletzt hat, dann bekomme ich gegebenenfalls unmittelbar Geld dafür, dass ich verletzt worden bin, dass ich Verdienstausfall hatte oder ähnliches.
Mhm. Und wie ist das, wenn es jetzt bestimmte Sachverhalte gibt, also wenn irgendwas passiert ist und es ist irgendwie sowohl strafrechtlich, weil es gegen bestimmte Gesetze verstößt, als auch auf der anderen Seite zivilrechtlich, weil es irgendwie gegen Persönlichkeitsrechte verstößt. sind das dann getrennte Verfahren oder wie funktioniert das dann?
Ja, genau. Also für den strafrechtlichen Verstoß kann man sich dann an die Polizei wenden und da eine Anzeige erstatten oder einen Strafantrag stellen. Und dafür bezahlt man auch nichts. Also das ist dann Sache des Staates, da den Sachverhalt zu erforschen, rauszufinden, was ist passiert und war das strafbar. Und darum kümmert sich dann der Staat, in dem Fall eben die Staatsanwaltschaft und die Polizei. Im Zivilrecht ist das anders. Also da, wenn ich hier mein Recht einklagen will, zum Beispiel, wenn ich der Meinung bin, jemand hat gegen einen Vertrag verstoßen, den ich mit dem abgeschlossen habe, dann muss ich dafür erstmal in Vorleistung gehen. Also wenn ich klagen will, dann muss ich erstmal einen Vorschuss einbezahlen und ich muss meinen Anwalt bezahlen. Und nur wenn ich dann obsiege, also wenn das ganze Verfahren, in dem ganzen Verfahren rauskommt, ich hatte recht, dann kriege ich meine Kosten wieder erstattet vom Gegner.
Ah, okay. Und das kann lange dauern manchmal, oder?
Das kann alles sehr lange dauern, ja. Die Mühlen der Justiz malen langsam.
Was heißt denn lange? Also sprechen wir hier von 2 Monaten? 2 Jahrzehnten, 2 Jahrhunderten.
200 Jahre. Ui, okay.
Ja, also ganz so lange von ganz solchen Zeitraum reden wir nicht. Aber man muss schon festhalten, dass die Gerichte momentan auch zunehmend mit sehr, sehr vielen Fällen überlastet sind, was dazu führt, dass die Bearbeitungszeiten immer länger werden. Das bedeutet, man muss fairerweise sagen, an einem Amtsgericht kann sowas gut über ein halbes Jahr und länger dauern, was wahrscheinlich noch sehr optimistisch geschätzt ist. Am Landgericht kann man mit mehreren Jahren rechnen. Also das nicht vielleicht unbedingt Beleidigungsdelikten, aber man muss sich schon bewusst machen, den Weg, den man da geht, ist lang und es dauert eine Weile.
Ja. Ja. Kommen wir doch mal zu den Dingen, wegen derer man diesen Weg überhaupt erst gehen muss. Nämlich beginnend mit, ich liebe dieses Wort, Äußerungsdelikten. Also Sachen, die ich sage und die nicht in Ordnung sind. Was gibt es da? Was kann da alles Schlimmes aus meinem Mund rauskommen, was dann geahndet werden kann?
Also an den strafrechtlichen Äußerungsdelikten, da haben wir vor allem die Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung. Mhm. Das sind so die wichtigsten Delikte. Und die Volksverhetzung gibt es dann auch noch, wenn wir noch größer werden. Um das ein bisschen abzugrenzen, geht es vor allem im ersten Schritt immer darum, ob das, was man gesagt hat, irgendwie eine Tatsachenbehauptung oder ein Werturteil war. Das ist eine ganz beliebte Juristenabgrenzung.
Oh, was ist das? Eine Tatsachenbehauptung und ein Werturteil. Das habe ich ja noch nie gehört.
Ja, also eine Tatsachenbehauptung ist relativ einfach zu verstehen. Das ist alles, was ich sage, was man beweisen kann.
Okay.
Also wenn ich beweisen kann, dass es wahr ist oder nicht beweisen kann, dass es wahr ist, theoretisch, ja, dann ist es eine Tatsache.
Also wenn ich sage, Mary hat blaue Haare.
Dann kann man ja hinschauen, ja, und rausfinden, ob das stimmt.
Ja.
Nein.
Okay.
Genau.
Moment.
Genau.
Ganz genau. Und dagegen abzugrenzen sind im Ergebnis Werturteile. Werturteile sind im Juristenjargon gekennzeichnet durch eine Stellungnahme und ein Dafürhalten. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert und ich glaube, da ist es ein bisschen einfacher, wenn wir einfach sagen, Tatsachen, entweder es ist eine Tatsachenbehauptung, wenn es keine Tatsachenbehauptung ist, dann ist es ein Werturteil. Also ein Werturteil ist eine pure Meinung, die im Ergebnis erstmal, wann ihre Aussage an sich nicht dem Beweis zugänglich ist, weil sie nämlich darauf beruht, wie ich Sachen sehe, wie ich Sachen empfinde, wie ich Sachen einwerte.
So, ich würde es mal ganz simpel runterbrechen, wenn ich sage, du bist doof, das kann ich ja nicht beweisen.
Genau.
Wäre das ein Werturteil?
Ja, das ist ja deine Meinung.
Ja, nee, genau. Ist es nicht. Mary, super, hallo?
Oh, ich weiß nicht, ob ich doof bin.
Was habe ich getan? Bitte verklag mich nicht. Mary hat ihre Anwälte mitgebracht,
ja, ja.
Ich habe vorhin falsch gesagt. Ja. Okay, das Allerschlimmste sozusagen, was passieren kann, der extremste Fall, haben wir gerade schon gehört, ist die Volksverhetzung. Magst du da ein paar Worte dazu sagen, was das bedeutet?
Ja, das ist nämlich Volksverhetzung. Wenn man das hört, denkt man an sowas wie, man sagt Dinge über das Dritte Reich. Man sagt rassistische Dinge oder so. Aber Volksverhetzung, und korrigiert mich gerne, ich versuche das in meinen Worten zu sagen, ist halt, wenn du etwas über eine spezielle Gruppe sagst und diese Gruppe massiv abwertest, diskriminierst. Richtig?
Genau.
Gott sei Dank.
Also der Kern davon ist die Diskriminierung, dass man eben jemanden reduziert und schlecht darstellt, nur weil er Teil von so einer Gruppe ist. Und das geht natürlich immer nur um Minderheitengruppen.
Aber deswegen ist diese Volksverhetzung, oder zumindest in meiner Erfahrung nach, auch ein Delikt, der sehr, sehr oft vorkommt, gerade im Internet. So, also zumindest das, was ich sehe, was zur Anzeige gebracht wird oder worüber dann auch gesprochen wird bei Staatsanwaltschaften oder so, ist ja sehr, sehr oft dann eher Volksverhetzung als, sagen wir mal, die Beleidigung.
Ja, das kann durchaus schon vorkommen und ich glaube, das ist auch wichtig, das nochmal festzuhalten, weil gerade der Tatbestand der Volksverhetzung sehr häufig nur und einzeln allein mit der NS-Vergangenheit gekoppelt wird und Äußerungen in diesem Zusammenhang. Dadurch erfülle ich den Straftatbestand auch oder kann ihn erfüllen, aber ist darauf nicht beschränkt. Und ich glaube, man sollte sich halt bewusst machen, dass dieser Tatbestand sämtliche marginalisierten Gruppen schützt und Äußerungen gegen diese Personengruppen als Ganzes.
Ja, zum Beispiel Leute, die Pizza Hawaii mögen.
Ja, da müssen wir dann nochmal hinterher sprechen.
Das genau, das führen wir später nochmal im Nachgespräch weiter aus. Kommen wir zur Beleidigung, das ist ein Satz, den ich schon immer so... Kommen wir zu Beleidigungen an dieser Stelle. Es ist schon spät, ne, muss man dazu sagen. Mary, beleidige mich.
Du bist ein richtiger Schlappmulch.
Ein Schlappenmichel.
Ein Schlappmulch.
Schlappenmulch.
Schlappmulch, ja.
Darf die das?
Nein.
Was ist eine Beleidigung?
Also, nein, das darf sie nicht. Das ist zwar ihre Meinung und grundsätzlich darf man seine Meinung auch äußern. Wir haben ja Meinungsfreiheit in Deutschland, das ist ganz wichtig. Aber meine Meinungsfreiheit endet immer da oder hat da ihre Grenze, wo das allgemeine Persönlichkeitsrecht von jemand anderem verletzt wird. In dem Fall deins.
Mhm. Wenn ich das jetzt zur Anzeige... Ich mach's nicht, keine Angst. Noch nicht. Aber wenn ich es zur Anzeige bringen wollen würde, weil ich sage, okay, das hat mich verletzt, wie würde das laufen? Muss ich das beweisen? Muss ich irgendwie nachweisen, wie verletzt ich jetzt bin von, ich habe schon wieder vergessen, vom
Schlappmulch.
Ja, es ist wirklich, das trifft mich wirklich im Innersten.
Ich kann auch sagen, du bist ein fauler Huttig.
Ein fauler Huttig?
Ein fauler Huttig.
Also.
Jetzt haben wir schon zwei Probleme.
Ja. Also ich habe meine Anwälte auch dabei.
Ja, also grundsätzlich ist es so, das Strafrecht zeichnet sich dadurch aus, dass wenn ich einen Strafantrag stelle, also wenn ich zur Polizei gehe und so, wie man das klassischerweise nennt, eine Anzeige aufgebe, das nennen wir Strafbefehl stellen, weil es da theoretisch noch zwei verschiedene Abgrenzungen gibt, dann ermittelt die Staatsanwaltschaft bzw. die Polizei selbstständig den Sachverhalt. Und das bedeutet eigentlich, dass man natürlich sagen kann, wenn ich in meiner Ehre nicht verletzt bin, werde ich wahrscheinlich nicht zur Polizei gehen und einen Strafantrag stellen. Also wenn du jetzt sagst, meine Güte, das kratzt mich nicht, dann wirst du wohl wahrscheinlich nicht den Aufwand machen zur Polizei.
Ich weiß nicht, wenn ich irgendwie einen langweiligen Nachmittag habe oder so.
Dann wäre es so, du würdest zur Polizei gehen und die Polizei ermittelt den Sachverhalt aus und die Staatsanwaltschaft entscheidet am Ende, ob sie das Ganze anklagt oder nicht. Wenn genug vorliegt, dass man sagt, später der Straftatbestand der Beleidigung ist durch die Äußerung von Mary erfüllt worden, und Verurteilung ist überwiegend wahrscheinlich, dann wird die Staatsanwaltschaft anklagen.
Mhm. Ich nehme aber an, dabei schauen Sie jetzt nicht nur auf die eine Beleidigung, weil Mary beleidigt mich ja öfter, was jetzt viele nicht wissen, aber das würde dann recherchiert werden hoffentlich. Also geht es da auch um den Kontext? Schaut man sich dann auch die größeren Zusammenhänge an, wie sich eine Person vorher verhalten hat? Mary ist übrigens ausgesprochen nett und fantastisch, um das jetzt mal hier
aber
gerade zu rücken.
Ich sag gerne Schlappbrüllig.
Aber es ändert sich gerade.
Ja.
Ne, also schaut man sich dann da den Kontext an, ein bisschen, wie die Person sich vorher verhalten hat, wie sie sich danach verhalten hat und so.
Ja, also das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Zum einen kannst du einen Ausschlag geben, wenn du irgendwas getan hast, um das auszulösen, um das hervorzurufen. Ne? Zum anderen ist es auch so, dass es dafür, ob es überhaupt zu einer Verurteilung kommt und wie hoch dann das Strafmaß ist, da auch extrem drauf ankommt. Wenn jetzt zum Beispiel... Naja, ich nehme das jetzt nicht als Beispiel, aber wenn die sich strafbar machende Person, sagen wir mal ganz neutral, solche Straftaten vorher schon ganz oft begangen hat, dann wird man da eher eine Strafe geben und eher eine Maßregel machen, damit die Person irgendwie einen Anlass hat, sich zu bessern.
Mhm.
Wenn das vorher ein unbeschriebenes Blatt ist, so wie hoffentlich die meisten von uns sind, und es passiert dann irgendwie einmal was, dann sagt man da auch noch eher, ja, dann lassen wir das einfach gut sein.
Ja.
Weil ich es gerade noch im Chat gelesen habe, macht es einen Unterschied, wenn ich sage, Micha, du bist ein Schlappmulch, oder wenn ich sage, meine Meinung ist, Micha ist ein Schlappmulch?
Oh,
ja, das ist relativ relevant. Im Ergebnis ist es natürlich so, der Straftatbestand darf nicht dadurch umgangen werden, dass ich im Ergebnis eigentlich eine Tatsachenbehauptung in ein Werturteil verpacke. Und das ist ja genau das, was du gerade getan hast. Ne? Also wir könnten ja im Ergebnis anfangen, jede Tatsachenbehauptung irgendwie in eine Meinung umzumodeln und dann behaupten, na, das ist aber jetzt von der Meinungsfreiheit geschützt. Die Grenzen, die wird ein Richter und auch die Staatsanwaltschaft im Ergebnis berücksichtigen und werden halt sagen, naja, das ist eine Umgehung. Unterm Strich ist das, selbst wenn du behauptest oder es so verpackst, als wäre es eine Meinung, ist es keine Meinung, es ist eine Tatsachenbehauptung.
Das
heißt, diese einfache Umgehung geht nicht.
Okay, das hat mal jemand tatsächlich bei uns in den Kommentaren gemacht, hat nämlich gesagt, ihr verhaltet euch wie Vollidioten. Dann habe ich gesagt, Moment, Freundchen, ja, so geht's ja wohl hier nicht. Und dann, nee, ich habe nur gesagt, wie Vollidioten. Ich habe nicht gesagt, dass ihr welche seid. Aber dann, ja. So einfach ist es nicht.
Also da, so einfach ist es nicht. Im Ergebnis muss man natürlich immer gucken, das hängt dann im Zusammenhang ja auch mit der Äußerung zusammen. Jetzt muss man ja ehrlicherweise sagen, Vollidiot ist jetzt leider mittlerweile schon so ein Begriff, der so in den Standard...
Also das war nicht das Wort, das habe ich jetzt gesagt.
Nee, dann lassen wir es mal so. Nein, ja, okay. Die reine Verpackung reicht nicht aus. Also wenn ich was Schlimmes sage oder was auf Offensichtliches Beleidigendes sage und verpack's als Werturteil, das reicht nicht.
Ja. Jetzt waren wir gerade bei den Tatsachenbehauptungen und bei der falschen Tatsachenbehauptung. Also Mary hat rote Haare. Und was ihr uns gesagt habt, ist, dass falsche Tatsachenbehauptungen sich generell dafür eignen müssen, eine Person in der öffentlichen Meinung herabzusetzen, selbst wenn es nicht erfolgreich ist. Also wenn ich jetzt sage, Mary parkt immer im Halteverbot und ihr würdet euch denken, das würde Mary niemals machen, weil es halt einfach stimmt und weil sie keinen Führerschein hat. Okay, also ne, relativ nah dran. Aber trotzdem, das ist jetzt natürlich ein sehr softes Beispiel, aber wenn es dafür geeignet wäre, halt theoretisch die Meinung von dir herabzusetzen, selbst das wäre dann schon strafbar?
Ja, also das muss ja so sein, weil ich kann ja gar nicht prüfen, ob die Meinung der Öffentlichkeit sich jetzt verändert hat oder nicht. Also sonst müsste das Gericht ja rausgehen und eine repräsentative Umfrage machen.
Ja, okay.
Und dann Werte vergleichen mit vorher. Also das reicht uns in dem Fall aus, dass so eine Äußerung dann halt geeignet ist, das in die öffentliche Meinung zu verändern und die Person herabzuwürdigen. Und damit lassen wir es sozusagen gut sein. Also wir brauchen keinen Erfolg dafür.
Ja. Eine wahre Tatsachenbehauptung. Also wenn ich etwas sage, was wahr ist, Mary hat blaue Haare, das kann nicht strafbar sein, weil das ist ja die Wahrheit. Es sei denn, und jetzt kommt's, es ist eine Formalbeleidigung. Was ist eine Formalbeleidigung? Und da bin ich gespannt, was Beispiele sind. Also ich sage etwas, das wahr ist und trotzdem ist es eine Beleidigung.
Ja, das ist im Ergebnis haben wir bei den Beleidigungen zwei Typen von Beleidigungen. Einmal die Formalbeleidigung und einmal die Schmähkritik. Nur einmal, um die beiden Begriffe so darzustellen. Die Formalbeleidigung, die muss man sich, glaube ich, als Nichtjurist vorstellen, als so ein Katalog von grundsätzlichen Äußerungen, die eigentlich immer eher verletzend sind. Also, du Idiot, je nachdem, das ändert sich natürlich auch so ein bisschen, wie häufig das im gesellschaftlichen Kontext benutzt wird. Andere Sachen nenne ich jetzt hier mit Absicht nicht. Aber so Dinge, wo ich einfach sage, da geht es nicht um eine falsche Tatsachenbehauptung oder ähnliches, sondern es geht vor allen Dingen um einen Begriff oder einen Satz, der wirklich nur das Ziel der Ehrverletzung hat. Mhm. Und jetzt haben wir diese besondere Situation, dass es natürlich manchmal Dinge gibt, die mich in der meiner Ehre verletzen können, obwohl sie quasi eine wahre Tatsachenbehauptung sind. Und dann, wenn sie halt eine Schmähkritik sind, können sie strafbar sein, sonst sind sie es nicht. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel, du bist ein Warmduscher.
Das stimmt. Ich hasse es, kalt zu duschen.
Und dann kommt es auf den Kontext an. Das bedeutet, wenn wir jetzt uns darüber unterhalten, was unsere Lieblingstemperatur beim Duschen ist und ich dann feststelle, du bist ein Warmduscher, dann handelt es sich natürlich um eine wahre Tatsachenbehauptung. Ja. Dann habe ich das aber auch nicht geäußert, um dich in deiner Ehre herabzusetzen. Wenn wir uns gerade streiten und ich sage dann einfach, ja, du bist aber auch ein Warmduscher, ist das halt schon wieder was anderes.
Ah ja, Kontext. Ne? Kontext ist King, sagt man auch immer in Redaktionen. Wir haben schon darüber geredet, ne? Meinungsfreiheit endet da, wo die Rechte anderer verletzt werden. Es ist Meinungsfreiheit, aber nicht Redefreiheit. Das heißt, man darf nicht alles sagen. Ne? Was bedeutet das dann am Ende? Und es gibt Grenzen in dem, ich glaube, so kann man es zusammenfassen, was man sagen kann und was nicht. Könntet ihr vielleicht noch definieren, was eine Schmähkritik ist? Wir haben den Begriff ja damals bei Jan Böhmermann das ein oder andere Mal gehört. Woraus besteht das?
Also bei der Schmähkritik geht es darum, dass man einfach keinen sachlichen Angriff mehr macht. Also man setzt sich nicht mehr sachlich, inhaltlich mit dem eigentlichen Thema auseinander, sondern man greift nur noch die Person an. Man macht nur noch Stunk. Mhm. So kann man es zusammenfassen.
Also zum Beispiel, wenn ich jetzt nur noch darüber sprechen würde, weiß ich nicht. Der Micha ist nicht nur ein Schlappbullig, sondern der ist auch ein Vorderer.
Ich schreibe mir das alles auf, das weißt du.
Ja, schreibt mir schon mit.
Okay.
Und keine Ahnung, trägt immer Hosen, die sind einen halben Zentimeter zu kurz und gehe also...
Was ist denn jetzt los?
Oh, das habe ich gerade... Oh. Also, ne, und würde immer weiter auf ihn sozusagen als Person gehen, aber nicht, was weiß ich, in seiner Funktion als unser Moderator gerade hier. Dann wäre das eine Schmähkritik.
Ganz genau. Also die Abgrenzung ist vielleicht so ein bisschen, ich verpacke noch eine, also ich transportiere noch eine inhaltliche Kritik, die aber eigentlich nur noch darauf abzielt, die Person irgendwie in ihrer Ehre anzugreifen. Das bedeutet, es sieht erstmal so aus, als wäre es noch inhaltlich, ist es aber eigentlich nicht mehr, weil es nur noch darum geht zu sagen, du bist doof und das will ich dir irgendwie mitteilen.
Ein Sonderfall hier ist, ne, wenn jemand beleidigt und ich beleidige zurück. Was ich nicht kann, weil ich ein netter Mensch bin.
Oh.
Aber dann haben wir eine sogenannte wechselseitige Beleidigung. Und jeder von uns, der schon mal League of Legends gespielt hat, weiß, das ist ein Normalzustand im Chat. Ist das auch strafbar? Also jemand beleidigt mich, ich sage, okay, selber Beleidigung. Ne? Was passiert dann?
Also man macht sich damit trotzdem strafbar. Im ersten Moment verändert sich dadurch nichts.
Mhm.
Aber in dem Fall kann der Richter dann, wenn er das möchte oder wenn er das für richtig hält, davon absehen zu bestrafen. Weil in dem Fall kann man ja sagen, okay, das betrifft jetzt nur die beiden Personen, die andere Person hat sich gerecht und damit ist das irgendwie ausgeglichen, dann lassen es einfach gut sein und bestrafen dann nicht.
Mhm.
Das macht aber ja oft viel Sinn.
Aber kann.
Kann, ja. Genau. Er muss also nicht. Also wenn wir so ein schlimmes Wortgefecht haben und der Richter sagt am Ende, na, die müssen das jetzt mal lernen, dass es so nicht weitergeht, dann kann er auch trotzdem bestrafen.
Beide dann?
Ja. Genau.
Oh. Ist ja ärgerlich dann am Ende.
Wird beide auf die stille Treppe geschickt.
Ja, ist ja auch fair.
Ja.
Ja. Wie viel kriege ich für solche Sachen? Wie wird da das Strafmaß festgelegt? Wir haben es vorhin schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht... Weil ich glaube, das ist halt wahnsinnig schwer zu sagen, weil jeder Fall ist anders, ne?
Ja.
Ja, total. Also grundsätzlich kann man erstmal sagen, jeder Straftatbestand im Strafgesetzbuch sieht einen gewissen Strafrahmen vor. Das bedeutet, da steht jetzt nicht auf die Beleidigung, gibt es exakt 3 Monate und 15 Tage, sondern...
Was gibt es denn auf Schlappmulch so quasi?
Naja, also ich sag mal so, die einfache Beleidigung, die sich jetzt hier geäußert wurde, hat einen Strafrahmen bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe.
Und verdammt, gehe ich dann in den Knast?
Naja, also die Sache ist halt ehrlicherweise, man muss ja dazu sagen, es ist ein Strafrahmen. Das bedeutet, hier geäußerte Beleidigung ist wahrscheinlich ein bisschen weniger. Ne? Also wir reden jetzt hier mit Sicherheit von einem Jahr Freiheitsstrafe. Aber im Ergebnis ist es halt so, dass der Richter unter der Würdigung des Gesamtsachverhalts einfach selber auch ein bisschen entscheiden kann, wie er diesen Korridor geht. Es gibt auch so ein bisschen einstiegige Rechtsprechung, die ihn so ein bisschen bindet. Aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt als Juristen Katalog irgendwie vorliegen haben und wüssten, jo, also auf die Beleidigung gibt es immer exakt so und so viel Tagessätze Geldstrafe zum Beispiel.
Ja. Ist es denn dann wirklich so, wenn ihr Verfahren habt, also wenn ihr auch Klienten betreut, dass es dann bei der Urteilsverkündung wirklich so ein bisschen eine Wundertüte ist und ihr nicht richtig wisst, was rauskommt, bis es dann tatsächlich gesagt wird?
Also das läuft vor Gericht so, dass die Staatsanwaltschaft eine gewisse Strafhöhe beantragt und der Verteidiger beantragt ein gewisses Strafmaß. Und normalerweise liegt dann das, was der Richter entscheidet, auch in der Gegend. Aber das muss nicht so sein. Also das entscheidet der Richter ganz frei, so wie er das für richtig hält und wie das seine Überzeugung ist.
Okay.
Das heißt, da kann auch was ganz anderes rauskommen. Das habe ich auch schon erlebt.
Okay. Also wenn der Richter einen schlechten Tag hat, dann lieber...
Also der Schlappmulch gegoogelt hat.
Ja. Dann muss halt Mary mal Reue zeigen, würde ich sagen, für den Schlappmulch. Das sind vielleicht dann mildernde Umstände.
Genau, das spielt eine ganz wichtige Rolle, wenn man das Strafmaß bestimmt, ob sich der Täter reuig zeigt, ob der gesteht oder ob er sich die ganze Zeit sträubt und sagt, ich war das nicht, ich habe doch gar nichts gemacht oder war doch gar nicht so schlimm.
Also Michael, stell dich doch mal bitte nicht so an, es tut mir schon ein bisschen leid, aber also komm.
Ja, ist das authentisch? Ich glaube ja. Ich glaube dir. Ja. Ich nehme es dir ab. Und auch wie man sich nach der Tat selbst verhält, ne? Das ist auch wieder der Kontext, einfach genau. Wie sich die Person vorher, nachher überhaupt einfach benimmt.
Ja, genau, also man muss sich so ein bisschen klar machen, Strafe hat immer verschiedene Funktionen. Zum einen geht es darum, dass man sagt, ich habe quasi einen Verstoß gegen ganz gesellschaftliche Grundvorschriften begangen, deswegen einen Straftatbestand erfüllt und habe einmal quasi so ein bisschen so eine Sühnefunktion.
Mhm.
Aber vor allen Dingen ist auch die Frage, kann ich dem Täter ansehen, dass er versteht, was er da getan hat und zeigt er Reue. Wenn das der Fall ist, ist die Notwendigkeit der Strafe vielleicht nicht ganz so stark, als wenn jemand für den Richter zumindest reinkommt und offensichtlich zeigt, dass der überhaupt nicht versteht, warum er überhaupt hier sitzt und was das überhaupt soll.
Ja. Wenn ich das aber öfter mache, ne? Also wenn ich immer wieder, selbst bei kleinen Sachen, wenn ich immer wieder sage, du Schlappmulch, wenn sie das jeden Tag zu mir sagt und ich jedes einzelne davon zur Anzeige bringe, was ich jetzt erstmal mir aufgeschrieben habe, ne? Also da gehen wir später nochmal drüber. Das heißt, wenn man immer wieder so kleinere Vergehen aufeinander, weil ich meine, wegen einer kleinen Beleidigung, ne, wird man vielleicht nicht schwer bestraft, aber wenn das immer und immer wieder passiert, steigt dann auch die Strafe? Also wenn man Wiederholungstäter ist dann quasi?
Ja, also das fließt in das Strafmaß mit ein, ob schon einschlägige Vorbestrafungen da sind, also ob solche oder so ähnliche Taten schon vorher begangen wurden von dieser Person. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Strafe höher. Also man muss sich vorstellen, der Richter überlegt sich, was muss denn jetzt passieren, damit der Täter versteht, dass er sich so nicht verhalten darf. Mhm. Und wenn er beim letzten Mal eine Geldstrafe bekommen hat und das hat nichts bewirkt, dann kriegt er jetzt vielleicht eine höhere Geldstrafe. Wenn die höhere Geldstrafe wieder nichts bewirkt, sondern er macht es dann wieder, dann kriegt er wahrscheinlich das nächste Mal eine Freiheitsstrafe.
Okay. Steter Tropfen hört den Stein. Ah, den Schlappmulch. Meine Güte, das Wort ist jetzt verboten, das wird jetzt rausgepiept im Stream. Im Extremfall kann man dann sogar dadurch vorbestraft sein? Was heißt vorbestraft eigentlich? Wie definiert sich das?
Ja, von der Vorbestrafung spricht man zumindest im Laienjargon. Da handelt es sich dabei um die Eintragung ins Bundeszentralregister. Muss ich vorstellen, es gibt ein Register, in dem sämtliche Straftaten gelistet werden, die eine Person begangen hat. Und dieses ist aber nicht für alle gleichermaßen einsehbar. Das bedeutet, von Vorbestrafung sprechen wir dann, wenn eine Straftat in ein einfaches Führungszeugnis einfließen würde, wenn dieses angefordert wird. Es gibt ja gewisse Arbeitgeber zum Beispiel wollen Führungszeugnisse haben, bevor man anfängt bei ihnen zu arbeiten. Und diese Eintragung erfolgt ab 90 Tagessätzen Geldstrafe oder ab 3 Monaten Freiheitsstrafe. Alles darunter ist im Bundeszentralregister aufgeführt, geht aber nicht ins einfache Zügungszeugnis mit ein und ist deswegen für Dritte eigentlich nicht einsehbar.
Ja.
Glück gehabt.
Wegen Schlappenlurch. Schlappenmulch. Ich vergesse es immer wieder. Nein, es war wohl doch nicht so schlimm.
Ja, also 4-5 Mal bräuchten wir vielleicht schon, bis da jetzt sowas zusammenkommt. Aber ich sag mal so, mit
wir kriegen es heute Abend noch hin.
Ja.
Die Nacht ist noch jung. So, wenn wir jetzt konkret mal gucken in Richtung Influencer, das sind ja oft Menschen mit Zehntausenden, vielleicht Hunderttausenden Followern, mit riesigen Communities. Wie ist es denn, wenn dann diese Influencer sagen, Mensch, Person A mögen wir hier nicht? Ne? So wie es halt bei so Beefs typischerweise ist. Ne? Man beschwert sich über jemand anders, nicht im stillen Kämmerlein, wo es keiner mitkriegt, sondern im Livestream, in Videos von einer großen Kulisse. Ist das auch eine bestimmte Art von Delikt, von Strafbarkeit? Gerade weil man ja auch dann diesen, naja, quasi Machtmissbrauch begeht, diese riesige Menschengruppe, die einem folgt, da anzusprechen?
Ja.
Ja, also die Sache ist, es gibt einen eigenen Straftatbestand dazu, das ist der Aufruf zu Straftaten. Mhm. Ich muss allerdings dazu sagen, damit ich dafür strafbar sein kann, dass ich anderen für andere quasi dazu auffordere, eine Straftat zu begehen, muss ich ziemlich genau sein in dem, was ich tue. Mhm. Das bedeutet, ich sag mal so, wenn ein Influencer sich gegenüber dem anderen in seinem Stream auslässt und dabei dann relativ vage ist und dann vielleicht am Ende nur noch so sagt, ja, wenn ihr den dann mal irgendwie seht, könnt ihr den das ja auch mal schreiben, dann reicht das für gewöhnlich noch nicht aus, um eine Strafbarkeit anzunehmen. Auch deswegen, weil man die sicher auch deutlich machen muss, eine Person kann viel sagen, der Entschluss bei einer anderen Person, dass die rübergeht und das tut, bedarf halt immer noch so ein bisschen selbstständigen Denkens. Also wir sind ja keine Marionetten. Und deswegen ja, ist es halt auch nicht gegeben, dass man sagen kann, nur weil eine Person sagt, die ist doof, die wollen wir hier nicht, das könnt ihr da auch ruhig mal sagen, oder das würde nicht ausreichen. Wenn jetzt aber ich sehr genau in dem werde, was ich tue, also wenn ich theoretisch einen Influencer sage, ja, geht da mal rüber und sagt dem mal, der ist
schlapp ruhig.
Dann kann das durchaus dazu führen, dass ich fast genauso bestraft werde wie ein Täter.
Also
hätte ich selber getan, obwohl ich es selber getan habe.
Okay, das ist interessant. Also an was ich zuerst dachte, war eher so, ich meine, wenn ich jetzt sagen würde, geh mal rüber, geht mal alle rüber und kippt Mary zu viel Milch in Kaffee.
Mei.
Ja. Aber das wäre dann, ne, also an sowas dachte ich zuerst, also eine tatsächliche Aktion so. Aber wenn ich auch sagen würde, geht mal alle rüber und sagt Mary, sie ist doof, selbst das könnte als direkte Aufforderung unter Umständen strafbar sein.
Aber nur, wenn du es so formulierst, wenn du sagst, geht mal rüber zu Mary und sagt der, geigt der mal die Meinung, das wäre wahrscheinlich schon wieder schwieriger, oder?
Ja, genau. Also es geht im Ergebnis darum, es muss sehr genau sein, dass ich quasi zu der Straftat selbst auffordere. Solange ich halt nur da sage, ja, sagt er mal, was ihr so von der Person haltet, dann reicht es nicht aus.
Ja, okay. Das ist sehr, sehr schwammig.
Ja.
Okay. Habe ich denn als Influencer, weil wir das auch immer wieder bei uns hören, in unserer Community, das Recht zu entscheiden, wer in meinem Chat überhaupt, in meiner Community überhaupt sein darf, so, wer in meinem Chat kommentieren darf, wer in unserem Chat kommentieren darf, wo natürlich eine ausnahmslos fantastische Leute drin sind, weil wir eine fantastische Community haben. Aber darf ich das? Darf ich da einfach so aussieben, wie es mir lustig ist?
Ja, also gut. Da ist die Antwort relativ einfach, weil ich habe sozusagen das Hausrecht. Also man kann sich das vorstellen, als wäre das meine Wohnung, da darf ich ja auch entscheiden, wer da rein kann und wer nicht rein kann. Und wenn da irgendjemand anklopft, den ich da nicht haben will, mhm, oder drin ist, den ich nicht mehr haben will, dann darf ich den rausschmeißen. Mhm. Das funktioniert ziemlich einfach. Die Regelungen für die Plattformen sind dann wieder ein bisschen strenger, aber für die einzelnen Influencer, die dürfen im Prinzip machen, was sie wollen.
Mhm. Also, um das mal auf die Spitze zu treiben, wenn ich jetzt sagen würde, als Community Managerin oder als Influencer, wie auch immer, ich lasse keine User mit dem M vorne im Arm bei mir zu.
Also Mann, also hör mal.
Ja, also ich glaube,
weißt du, also ich schreibe mich wirklich alles auf.
Alle, die da mit M anfangen, die bann ich alle weg. Einfach so. Und das darf ich.
Ja.
Tja.
Genau.
Jetzt hast du ein Problem.
Jetzt bin ich nicht mehr in ihrer Community.
Man muss ja aber auch die andere Seite sehen. Neben dem, was ich darf als Influencer, muss man sich auch klar machen, der Influencer muss gewisse Sachen in seinem Chat oder in seinen Nachrichten auch regulieren. Mhm. Das heißt, die Terms of Service von den meisten Plattformen sehen vor, dass natürlich Beleidigungen nicht erlaubt sind. Kommen wir vielleicht später noch zu, Doxing nicht erlaubt ist. Und all solche Themen. Das bedeutet, es muss eine Moderation geben. Wenn quasi ein Kanal das nicht tut, dann wird dort riskiert, dass der Kanal halt im Ergebnis gebannt wird und dann findet halt überhaupt keine Ausstrahlung mehr statt.
Ja. Oder zumindest für die Monetarisierung eingeschränkt.
Ja.
Das kennt man ja auch von YouTube oder von Twitch. Deswegen sage ich alles jetzt nicht, was dazu führen könnte.
Smart.
Aber tatsächlich korrekt. Hier steht ein Kapitel jetzt in meinen Notizen, das heißt praktische Erfahrungen von Mary. Magst du schwer aufseufzen und erzählen, was so aus dem Community Management deine Erfahrungen sind, auch gerade im Melden von Straftaten und wo man das vor allem überhaupt macht?
Ja, das ist ein super, super spannender Bereich. Grundsätzlich sind wir natürlich als Sevilla, als GameStar, GamePro, meine MMO anders bewerten als eine Einzelperson. Das heißt, wenn bei uns jemand die Redaktion beleidigt, keine Ahnung, wenn uns jetzt jemand sagen würde, Mensch, ihr GameStar-Menschen, ihr seid alles Schlappmulche, dann ist das natürlich etwas, was zum Beispiel ich in meiner Funktion als Community-Managerin den Behörden melden kann. Und gerade jetzt bei uns im journalistischen Bereich in Bayern, das ist jetzt super spezifisch, aber das heißt praktische Erfahrung von mir, also willkommen im Club, ist es so, wir sind Teil der Initiative Konsequent gegen Hass. Das ist eine Initiative der Bayerischen Landesmedienanstalten und der Generalstaatsanwaltschaft in München. Und zu denen gehe ich dann hin, fülle ein Formular aus, mache eine Beweissicherung.
Muss man da richtig hingehen?
Gott sei Dank nicht mehr, das habe ich früher gemacht.
Aus dem Haus gehen?
Ich musste früher für solche Geschichten tatsächlich zur Polizei und zur nächsten Polizeidienststelle laufen.
Wissen einfach nicht, wie Gaming funktioniert.
Ja, und dann hast du da, was weiß ich, so einen armen Beamten sitzen, noch nie in seinem Leben was von Gaming gehabt und dann sitzt du da und dann erklärst du erstmal, was machst denn du beruflich? Wo kommst denn du hier? Ach ja, diese Videospiele? Worum? Twitch-Chat? Was denn das? So, und dann kannst du dir vorstellen, du sitzt da teilweise sehr lange und erklärst dann diesen Menschen die letzten 20 Jahre. Oder erklärst ihnen, warum da Buchstaben in der IP-Adresse sind oder so. Also je nachdem. Und dann mache ich auch den Beamten keinen Vorwurf, weil die können sich nicht in allem auseinandersetzen. Ich habe keine Ahnung, wie das mit Fahrraddiebstahl ist oder so zum Beispiel. Und deswegen ist es jetzt schön, dass es diese Initiativen gibt, weil du jetzt nur noch ein Formular ausfüllst, du machst eine Beweissicherung. Und wir schulen auch tatsächlich intern unsere Leute, wie sie das machen, weil natürlich kann sowas auch schnell gelöscht werden oder Accounts sind offline, also sind komplett gelöscht oder eingeschränkt oder sonst irgendwas. Und dieses Formular schicke ich dann los und dann geht das auch tatsächlich direkt zur Generalstaatsanwaltschaft und die gucken dann drauf und sagen mir, Mensch Mary, du hast recht, das könnte was sein, was wir verfolgen. Oder die sagen...
Die kennen dich halt einfach schon. Ja, Mensch, genau. Mary,
ja,
oder da bist du wieder.
Ja. Oder die sagen, boah, du, also schlapp ruhig, du, ich weiß nicht, ob das reicht. Also
reicht schon,
schwierig, genau. Weil natürlich, klar, wenn wir jede kleine Beleidigung an die Justiz weiterleiten würden, die sind ja komplett überlastet und das funktioniert natürlich nicht. Also es ist natürlich so, dass ein gewisses Maß da ist, auch wenn es rein juristisch natürlich möglich wäre, der gesunde Menschenverstand ist immer wichtig. Aber es ist nicht jeder wie wir, die Journalisten sind, die halt auch Zugriff auf solche Sachen haben. Aber theoretisch kann jede und jeder von uns super easy Internet-Postings zur Anzeige bringen. Zum Beispiel durch sowas wie die Meldestelle Respect. Das ist eine Online-Plattform, sehr, sehr selbsterklärend. Es geht auch anonym tatsächlich, dass man dort Hasspostings zur Anzeige bringt. Und da sprechen wir dann nicht von du Schlappmulch, sondern von ganz anderen Kalibern. Mhm. Und die werden dann wiederum strafrechtlich verfolgt. Denn was das aktuelle Problem ist, oder was ich auch in Gesprächen mit Polizei, mit Staatsanwaltschaft und so weiter mitkriege, ist halt, es gibt zu wenig Fälle, gerade im Gaming-Bereich. Ne? Also wir hatten es schon, überlegt euch, ihr würdet in League of Legends jede Beleidigung zur Anzeige bringen. Hätte mal ein bisschen was zu tun. Und dadurch, dass es aber sehr, sehr selten passiert oder auch Leute Angst vor Racheakten haben oder so, auch gerade vielleicht auch im Influencer-Bereich, ne, wo ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit da ist, passiert es sehr, sehr wenig. Und deswegen sage ich auch immer, wenn man krasse Äußerungen hat, also wenn es wirklich dann in die Richtung nicht nur Beleidigung, sondern üble Nachrede, Drohung, also Bedrohung oder solche Geschichten geht, geht und macht eine Anzeige. Und wie gesagt, es geht mittlerweile dank sowas wie der Meldestelle Respekt super easy.
Sehr schön.
Ja.
Also nicht schön.
Also ja, aber,
ja.
Ist eine schöne Entwicklung.
Ja, ich habe mir das jetzt auch aufgeschrieben, alles, was ich machen muss jetzt in der Schlappmulch-Affäre.
Ja, ja.
Ja. Sehr gut.
Schlappmulch gilt.
Ist es denn so, dass ich das unbedingt zur Anzeige bringen muss bei der Staatsanwaltschaft, um jemanden belangen zu können? Oder kann ich auch nur zivilrechtliche Schritte unternehmen in so einem Fall?
Das ist meine freie Entscheidung, was ich da machen möchte. Also es ist natürlich kann ich einfach nur zivilrechtliche Schritte gehen und da wäre der erste Schritt immer, dass man die Person abmahnt. Das kann man immer auch machen. Also das ist eine freie Entscheidung.
Ja. Wenn Mary jetzt ein Video veröffentlicht auf ihrem neuen Kanal Community ohne M, halt mal, dein Name fängt auch mit M an.
Ja, ich weiß.
Warum machst du denn eine Community ohne M? Dann kannst du ja selber nicht mitmachen.
Ja, weil ich dann der Einzige mit M bin.
Ah, das macht Sinn. Mhm. Ja, okay, gut. Ja, nee, ich nehme es zurück. Das ist natürlich total sinnig. So, wenn sie ein Video dort veröffentlicht, mich als so Schlappmulch und eine Stunde lang erzählt, wie doof ich bin und wie wenig sie mich mag, was kann ich denn dann konkret machen? Du hast die Abmahnung angesprochen. Wie funktioniert dann dieser Prozess?
Ja, also ich würde dann eine Abmahnung schicken und sagen, hey, unterlass das mal in Zukunft. Mhm. Und ich schicke dann schon eine Unterlassungserklärung mit, die sie nur noch unterschreiben müsste. Und wahrscheinlich verlange ich noch Schadensersatz für die Anwaltskosten, die
es mich gekostet hat. Ich dachte von meinen seelischen Schaden, den ich erlitten habe heute Abend.
Schmerzensgeld kannst du auch
geht
verlangen.
Geht das bei einer Beleidigung? Also ich meine, gut, in dem Fall wäre es ja ein einstündiges Video, in dem du dich herziehst. Aber da kann ich das verlangen? So seelisches Schmerzensgeld quasi? Ach so.
Okay. Also in Deutschland ist man sehr, sehr geizig, was Schmerzensgeld angeht. Das heißt, für so eine einfache Beleidigung wird man kein Schmerzensgeld bekommen.
Tja, schade.
Wenn das eine große Rufschädigung nach sich zieht, dann ist das eine andere Sache, aber in dem Fall sehe ich die Chancen leider ganz schlecht.
Aber das wär das dann was ich nachweisen müsste, diese Rufschädigung in irgendeiner Form? Also ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel Arbeitsaufträge verlieren würde als freier Mitarbeiter irgendwo oder so.
Ja, das ist vielleicht auch wieder wichtig, dass wir wieder auf das zurückkommen, was ich am Anfang auch mal gesagt habe, der Unterschied zwischen Strafrecht und Zivilrecht. Wenn ich den zivilrechtlichen Weg gehe, dann muss ich die Tatsachen, die für mich günstig sind, beweisen. Das bedeutet, wenn ich behaupte, einen Anspruch zu haben, dann muss ich auch sämtliche anspruchsbegründenden Tatsachen, wie wir Juristen immer sagen, beibringen. Und das ist natürlich auch, dass ich einen Schaden hatte, dass ich Verdienstausfall hatte. Und das muss ich auch relativ genau nachweisen, weil ich kriege keinen Cent mehr zurück, als ich nicht auch nachweisen kann. Ja. Der Richter wird nicht aus freier Nächstenliebe irgendeine Summe zu sprechen, weil es dabei ja auch geht, dass wirklich ein Verlust entstanden ist. Und der muss nachgewiesen werden.
Mhm. Aber wenn ich jetzt sagen könnte, wegen Marys Video habe ich mein Sponsoring verloren beim Verein Rettet den Schlappenmulch e.V., die wollen mich nicht mehr, dann kann ich ja nachweisen, okay, die haben mir bisher jeden Monat 3 Kronkorken überwiesen, die will ich von dir.
Wow. Am besten schickst du dann noch das Schreiben mit, in dem drin steht, weil sie beleidigt wurden, entziehen wir ihnen das Sponsoring, dann hast du noch die Kausalität nachgewiesen und dann wird es wahrscheinlich funktionieren.
Schickt jemand solche Schreiben?
Nein.
Ja.
Das ist das Problem natürlich, aber man muss sich halt auch bewusst machen, dass natürlich auch Sachen zum Teil zeitlich zufällig zusammenfallen können und es wäre ja auch total unrechtmäßig zu sagen, ja, jetzt ist die Beleidigung mit der Kündigung des Sponsorings zusammengefallen, dann hole ich mir im Ergebnis bei der beleidigenden Person das Geld dafür wieder. Das geht natürlich auch nicht. Also es muss nicht so deutlich im Schreiben stehen, da gelten natürlich auch wieder die Gesamtumstände. In diesem Fall könnte man jetzt natürlich ganz genau sagen, naja, dass da jetzt vielleicht der Verein die Kooperation aufkündigt, ist vielleicht dann nachvollziehbar. Und da besteht ein klarer Zusammenhang. Aber trotzdem muss ich dann, wenn ich diesen Anspruch geltend mache, auch mehr nachweisen als sozusagen, das ist mir gekündigt worden, sondern ich muss schon auch versuchen zu erklären, warum, in welchem Zusammenhang steht das, gegebenenfalls auch durch Zeugenaussagen untermauern, warum ist die Kooperation gekündigt worden.
Mhm. Aber was würdet ihr denn jetzt sagen? Ich meine, ihr verdient ja eure Brötchen mit Verhandlungen, mit Klienten, mit Anzeigen und Co. Sollte man trotzdem in jedem Fall vor Gericht gehen oder ist es was, wo man wirklich auch aufpassen sollte?
Nee, also das kann auf gar keinen Fall die Empfehlung sein. Man muss sich ganz genau überlegen, wann man überhaupt mal Anwälte mit reinzieht in so eine Sache, weil das immer eine extreme Eskalation ist. Also ja. Der Normalbürger, sage ich mal, hat ja normalerweise gar nichts mit Anwälten zu tun. Ich habe relativ viel mit ihnen zu tun, aber normalerweise kommt man damit ja nicht in Kontakt. Und das heißt, wenn man sich streitet und dann sagt der andere plötzlich, ich habe mir einen Anwalt genommen, dann ist es ja eine extreme Eskalation, also ein riesengroßer Schritt. Und diese Genugtuung, die man sich erhofft von so einem Prozess, wo dann vielleicht am Ende irgendwann ein Richter sagt, ja, du hattest recht, die kriegt man normalerweise nicht. Mhm. Schon allein, weil sich das ganz lang hinzieht. Das kostet ganz viele Nerven, es kostet ganz viel Geld, so ein Gerichtsverfahren wirklich bis zum Schluss durchzuziehen. Also da muss man sich wirklich ganz genau überlegen, ist die Situation jetzt so stark eskaliert und ist das so schlimm für mich, dass es gar nicht mehr anders geht, als dass ich damit wirklich vor Gericht gehen muss.
Mhm. Ist ja zum Teil auch eine Eskalation, die bewusst eingesetzt wird, ne? Wenn dann gesagt wird, und wisst ihr was, hier ist das Schreiben von meinem Anwalt.
Anzeige ist raus.
Anzeige ist raus. Ja, stimmt. Ganz wunderbar. Du hast vorhin schon ein Stichwort erwähnt, Falk, was auch schon in unserem Chat diskutiert wurde, das Doxing. Magst du erklären, was Doxing bedeutet und warum das nichts Gutes ist oder strafbar ist sogar?
Ja, also unter Doxing versteht man die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten. Diese können interessanterweise, ist auch wichtig festzulegen, entweder öffentlich verfügbar sein oder nicht öffentlich verfügbar sein. Da gibt es nochmal eine Differenzierung. Aber im Ergebnis geht es darum, dass ich meistens, wird Doxing als das Ziel verstanden, ich veröffentliche Anschriften, Telefonnummern oder Ähnliches zu einer Person, die gerade sehr stark im Diskurs steht, gegebenenfalls auch sehr kontrovers ist. Und das führt dann im Anschluss meistens dazu, dass die Person in irgendeiner Form belagert wird, zu Hause aufgesucht wird. Ich meine, wir kennen aus den USA manchmal auch so Worst-Case-Fälle, so Swatting, ähnliche ja. Themen, wo es dann darum geht, dass ich halt quasi die Person unter Druck setze und damit eigentlich mein Missfallen über die Person ausdrücke, was nur deswegen möglich ist, weil die Information auf einmal in diesem Zusammenhang frei im Internet verfügbar war.
Mhm. Um das Swatting kurz zu erklären, für alle, die das nicht kennen, das ist quasi jemandem ein Sondereinsatzkommando der Polizei auf den Hals zu setzen, weil man sagt, der macht irgendwas Schlimmes,
genau, also
in seiner
jetzt,
Wohnung.
Wenn ich jetzt weiß, wo Micha wohnt, ich würde jetzt zum Beispiel bei der Polizei, bei der Feuerwehr oder sonst irgendwo anrufen und würde sagen, der Micha hat 3 Geiseln zu Hause und ist bewaffnet. So, dann muss die Polizei diesem Hinweis nachkommen und muss bei dir vorbeigucken. Und natürlich gehen die da nicht hin mit einem Beamten und klopfen mal und fragen, hast du eigentlich 3 Geiseln zu Hause? Sondern die haben dann natürlich, bei denen ist schon Alarm. So, und das ist dann für dich, der ja, weiß ich nicht, gerade Fallout spielt und sich eine Pizza in den Ofen geschoben hat, der ist ja vollkommen unvorbereitet da drauf und je nachdem, wie der reagiert, kann das halt auch am Ende tödlich enden.
Ja.
Das ist das Problem und das ist tatsächlich in den USA ja auch schon so passiert.
Ja, das ist tatsächlich wirklich ja, das, mit das, das Schlimmste und Niederträchtigste, was, echt, ja. was man tun kann.
Ja, also vielleicht, um auch etwas Unverfängliches zu nennen, ist halt, der Person massenhaft Pizzen nach Hause zu bestellen. Ne? Das ist halt
das auch ja was Gutes.
Naja, nee, kann man auch nicht sagen, ja, aber im Ergebnis ja, halt deutlich weniger schlimm als das, was wir halt, also was im Worst Case in den USA ab und an jetzt mal passiert ja. ist. Nur die Sache ist natürlich, dass solches Doxing natürlich nicht erlaubt ist. Die Person, also die Person, die das tut, macht sich strafbar. Im Worst Case, insbesondere dann, wenn sie Informationen veröffentlicht zu einer Person, wo ich davon ausgehen muss, dass die dann notfalls irgendwie Gewalt ausgesetzt ist oder ähnliches. Mhm. Und bei Gewalt reden wir jetzt schon von einer einfachen Körperverletzung. Also wenn theoretisch der Stresspegel in so einem Streit so hoch ist, dass ich davon ausgehen muss, dass notfalls Fans, und das können auch nur ein paar sein, die Gefahr muss nur bestehen, zu der Person nach Hause fahren und die boxen, würde das ausreichen, dass ich sage, die Veröffentlichung dieser Daten in diesem Kontext ist strafbar. Mhm. Und die andere Seite ist, dass der jeweilige Kanal sicherstellen muss, dass solche Sachen nicht passieren. Das bedeutet, die Moderation, die Terms of Service der jeweiligen Plattform sehen das schon vor, dass solche Dinge nicht passieren dürfen. Das bedeutet, ich brauche eine strenge Moderation. Ich muss sicherstellen, dass solche Daten eigentlich häufig schon automatisch rausgefiltert werden. Also sobald ich Adressen irgendwo in den Chat schreibe, tauchen die in der Regel schon gar nicht mehr auf. Aus einem guten Grund. Nämlich, damit dann solche Sachen nicht aus Versehen passieren können.
Mhm. Also wenn in der Community ohne M dann jemand reinpostet, quasi hier, Micha wohnt hier und da, dann macht Mary sich mit strafbar, weil es in ihrer Community passiert?
Nein, das tut sie nicht. Das tut sie nicht. Die Sache ist, das ist dann wieder zivilrechtlich. Ne? Also okay. Die Terms of Service, die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Plattform, der Influencer oder die Influencerin halt eingeht, das ist ein Vertrag mit der Plattform. Und du darfst als Influencer darfst du die Plattform benutzen, wenn du dich an die Regeln hältst. Wenn du dich nicht an die Regeln hältst, dann entziehen wir dir den Zugang. Mhm. Das heißt, das ist Zivilrecht. Die andere Seite ist dann halt, dass die Person, die Informationen veröffentlicht, wenn das in einem Kontext passiert, in der halt bestimmte Gefahren für, man sagt, körperliche Unversehrtheit besteht, also Gewalt oder ähnliches, dass dann sich die Person, die das veröffentlicht, strafbar macht.
Ja.
Aber das gibt es auch im deutschen Recht noch gar nicht so lange, diese Straftatbestand, oder? Des Doxings. Oder gibt es den schon länger? Also dieser Straftatbestand des Doxings, meine ich, gibt es gar erst seit wenigen Jahren, oder?
Ja, genau. Also man hat es nochmal erweitert, dass jetzt eben auch Daten, die schon vorher öffentlich verfügbar waren, jetzt, dass man auch die nicht nochmal veröffentlichen darf, weil eben deutlich geworden ist, dass häufig dadurch, dass du also ein Profil, was öffentlich verfügbar ist, schon einfach in einen gewissen Kontext stellst, in einer gewissen Community postest zum Beispiel, dass da so eine Zielscheibe auf die Person gesetzt wird, dass auch das schon strafbar sein muss.
Mhm. Okay, wir haben noch einen letzten Begriff hier auf unseren Notizen stehen. Und ich muss dazu sagen, wir haben so viele Notizen auch von euch bekommen in der Vorbereitung, dass ich sie gerade noch ausdrucken wollte. Und ich habe es auch gemacht, es waren 8 Seiten und die hätte ich dann noch kleinschneiden und auf Moderationskarten kleben müssen. Das habe ich nicht mal geschafft, deswegen steht der Laptop jetzt da. Einen letzten Punkt, den wir hier noch stehen haben, nämlich die Verdachtsberichterstattung. Was ist das denn? Das klingt schlimm.
Also bei der Verdachtsberichterstattung, die hat man dann, wenn eine unsichere Beweislage besteht. Mhm. Also bei den Journalisten, im Journalismus ist es so, wenn eine Situation besteht, in der man verdächtigt, eine Person irgendeine Straftat begangen zu haben, so klassischerweise, dann hat ja die Öffentlichkeit ein Interesse daran, das zu erfahren. Mhm. Auch wenn vielleicht noch nicht bewiesen ist, dass die Person diese Straftat tatsächlich begangen hat. Das heißt, es muss da auch schon vorher in gewissen Grenzen möglich sein, drüber zu berichten. Und damit das geht, gibt es so strenge Regeln, die man einhalten muss, damit man trotzdem legal berichten kann über diesen Verdacht. Nämlich muss man da sorgfältig recherchieren dafür. Mhm. Und man muss ausgewogen berichten. Man braucht so eine gewisse Anknüpfungstatsachen, also es darf jetzt nicht komplett aus der Luft gegriffen sein, was man behauptet, sondern so eine gewisse Basis braucht man schon. Es muss genug Anhaltspunkte geben, dass das wahrscheinlich stimmt oder vielleicht stimmt, was man sagt. Und man muss immer auch eine Stellungnahme der Person einholen, um die es da gerade geht. Mhm. Das kann natürlich auch für Influencer relevant werden, auch wenn die sich selbst vielleicht nicht als Journalisten sehen. Aber wenn die irgendwelche Behauptungen aufstellen über jemand anderen und da ist eben nicht gesichert, dass das stimmt, dann müssen sie sich auch an diese Grundsätze halten.
Mhm. Wenn sie das nicht tun, ist das dann angreifbar? Kann man auch dagegen etwas unternehmen?
Ja, wenn sie das nicht tun, dann kann die Person, über die da berichtet wurde, über diese Sachen behauptet wurden, eben Unterlassung verlangen.
Ja. Hör mal auf mit diesem Schattenmulch-Ding.
Schlappmulch. Ich dachte, ich bleibe
ja, es war so schlimm, dass ich es mir exakt gemerkt habe. Aufs Wort, genau.
Ich mache das jetzt so lange weiter, bis du diesen Begriff verinnerlicht hast.
Habt ihr das gehört? Ja. Wir reden dann nochmal. Ich sammle das jetzt erstmal und dann schicke ich euch das mal geballt zu. Beweissicherung, digitale Beweissicherung, hast du ja vorhin schon gesagt.
Ja.
Wir haben hier ein Video aufgenommen, Überraschung. Hier waren Kameras versteckt.
Mist.
Jetzt hat es die ganze Welt mitbekommen. Das war ein kleiner Ausflug in das Thema rechtsfreier Raum, Internet. Ich glaube, wir könnten noch locker irgendwie 5-6 Stunden weiterreden, weil das einfach ein sehr breites Thema ist. Für dieses Mal sind wir aber am Ende angekommen. Euch kann man finden als Kanzlei im Internet, weil ihr sehr aktiv seid. Euer Chef, der Shanzhou Yun, ist wahnsinnig umtriebig, unter anderem auf Insta und Twitter, wo man ihn unter @anwalt_yun finden kann. Und auch auf YouTube mit Anwalt Yun, mit Videos. Auf TikTok ist er unterwegs. Also ganz viele Videos, ganz viele Inhalte zum Thema Recht und auch ein bisschen Gaming, ne, vielleicht.
Ja.
Das heißt, wenn euch das interessiert, dann schaut auch gerne dort mal vorbei. Ich habe eine Denkpause gemacht, wenn die Regie mit mir redet. Manchmal bin ich einfach weg. Ich sage vielen Dank, Jessica, und vielen Dank, Falk. Schön, dass ihr da wart und eure Expertise uns geliehen habt. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke für die Einladung.
Und Mary, wir sprechen dann später.
Eben, Sie hören von meinem Anwalt.
Ja, danke schön. Danke euch fürs Zuschauen.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden?
Ui, 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 ui.
Und den allertiefsten Dschungel erforschen?
Wow.
Ganz allein verlorene Goldschätze finden?
Ding.
Und an den größten Dreck schrauben, die die Welt je gesehen hat? Dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.